Ja, liebe Zuhörer, willkommen zum freien Gespräch mit Monika Maron für den Sandwirt Televisor. Heute sprechen wir weiter über den neuen Roman von Monika Maron, Das Haus, erschienen im Oktober 2023 und ein sehr, sehr tiefsinniger Roman, der unter der Oberfläche eigentlich sehr viele wichtige Themen, nicht nur unseres alltäglichen Lebens und Wirkens oder auch nicht nur politischer Themen aufgreift und in einer sehr dezenten, nuancierten Weise auch, sagen wir mal, in einen gelebten Kontext setzt, wie nämlich dieses Zusammenleben der verschiedenen Einwohner dieses famosen Hauses, sondern der auch ja, einige grundsätzliche Überlegungen über Leben, Altern, Entwicklung führt. Und eine der Sachen, die mir so auf einmal aufgegangen sind, und ich habe jetzt ehrlich gesagt die Rezeption auch gar nicht verfolgt, nur hier und da mal, hast du mal auf Facebook mal was gepostet, da hatte ich mal reingelesen, aber ich habe jetzt nicht systematisch versucht, mich zu informieren. Aber oft wird ja auf Fontane verwiesen, klar, also Brandenburg oder Pommern, also sagen wir mal die märkische Landschaft gewissermaßen als sagen wir mal, als Sehnsuchtort und so weiter. Das taucht ja auch sicherlich auf, auch so eine gewisse bewusste Sprödigkeit, Einfachkeit des Stils und sowas. Was mir nach einigen ja, Seiten der Lektüre so ins Auge gesprungen ist, ist Thomas Mann natürlich. Und ich habe irgendwann mal einen Zauberberg hier an den Rand meines PDFs gekritzelt, weil ich dachte, was, das ist doch eigentlich in vielem letztlich auch eine Zauberberg-Situation. Auf der einen Seite, du verweist ja auch zweimal explizit auf Thomas Mann. Irgendwann mal ist ein Verweis auf Taggio, ne, aus dem Toten Venedig, die Buddenbrooks werden auch mal erwähnt. Also der Thomas Mann schwang doch offensichtlich irgendwie so mit in deinem Bewusstsein, als du den Roman schriebst.
Nee, eigentlich eher Tschechow.
Aber ich meine, auf Thomas Mann verweist du ja.
Ja, komischerweise. Also wenn du es jetzt sagst, fällt es mir auf. Also Taggio war eben der Junge im Matrosenanzug deshalb.
Ja.
Und da denkt sie ja, also sie stellt sich vor, wie das hier früher war in diesem Park und ja. in diesem Garten und sieht so einen Jungen vor sich und ein Mädchen in Spitzenkleidern.
Ja.
Also Thomas Mann ist so groß, so dick und so, also das Buch meine ich
nicht. Ja, ja,
also das ist, glaube ich, kein richtiger Vergleich.
Aber er rauchte auch immer Zigarren. Ne?
Ja. Aber und der Unterschied ist ja, also bei Thomas Mann ist ja ein junger Mann. Ich habe ja alte Leute. Also
ja, ja, aber ich meine, die Situation, also man hat Leute, die aus eigener Wahl oder auch nicht eingeschlossen sind in einem Raum, die miteinander diskutieren, die versuchen sowohl zusammenzuleben als auch irgendwie sich klar zu werden über Sachen,
aber weißt
die
du, der Gedanke an Alters-WGs, der spukt in vielen Leuten rum.
Mhm.
Also das ist, dass sie denken, ja, was macht man eigentlich im Alter, wenn man allein ist?
Ja.
Kann man sich nicht zusammentun mit anderen? Und so, das ist ja weniger ein Eingeschlossensein als ein freiwilliges. Und die Erzählerin sagt ja in diesem Buch auch mal, es gibt nur schlechte Gründe, da einzuziehen.
Ja.
Also die Angst vor der Einsamkeit oder Gebrechlichkeit, Krankheit, dass man denkt, es kann schlimmer werden und dann ist man allein oder so. Und sie eben, die ja da gar nicht einziehen wollte, kommt die Wohnung abhanden, weil durch Dachausbau hat sie einen großen Wasserschaden und muss da erstmal raus und glaubt ja auch, dass sie da gar nicht bleibt. Also sie will ja da wieder weg.
Ja, auch natürlich eine Zauberberg-Situation. Er kam für 3 Wochen oder so, ne?
Ja. Wo waren wir? Was hat das?
Inwieweit das ein bisschen auch vielleicht Anklänge an Bildungsroman, Zauberberg irgendwie?
Ja, na, Bildungsroman geht ja eigentlich nicht bei Leuten, die
also Selbstentwicklung
sind. Also die haben ja keine Zukunft mehr in dem Sinne. Man plant ja auch keine Zukunft mehr. Man sucht eine Möglichkeit für ein würdevolles Alter und ein nicht einsames Alter. Aber ändern werden die sich nicht mehr. Die Pläne sind sehr begrenzt, die man noch haben kann. Also man kann, als ich. Also die eine macht einen Lesezirkel auf, die Buchhändlerin für die Kinder und die Tierärztin macht
ihr Kabinett auf.
Ja, ja, eine kleine Praxis, aber so ein-, zweimal die Woche höchstens. Mhm. Also man sehnt sich auch ein bisschen nach Beschäftigung, also und nach Sinn.
Ja.
Der einem ja abhanden kommen kann, wenn man keine Aufgabe mehr hat. Und insofern ist es, also glaube ich, bestimmt das Alter weitgehend die Art des Zusammenseins. Mhm. Also sie verbieten sich eigentlich unausgesprochen über Krankheiten zu reden. Mhm. Und die sind ja auch alle so Ende 60, Anfang 70 sind die Leute ja keine Greise. Also für mich war... Ich habe sie absichtlich so ja, sehr lebenskräftig gezeichnet, weil das war die Zeit Corona und es war nur von vulnerablen Gruppen, von der vulnerablen Gruppe die Rede. Und mir ging das so auf den Keks, das ging bei 60 los. Ja? Wer über 60 war, gehörte zur vulnerablen Gruppe. Also das klang für mich immer wie ein Abfallhaufen. Und darum sind die da auch ganz elegant und trinken und rauchen und... sind nicht sie.
Ja, so. Ja.
Trotzdem haben sie ja keine Zukunftspläne mehr, wie man sie hat, wenn man jung ist oder jünger.
Auf Mexiko reisen wir, glaube ich, ein.
Ja, reisen, Bücher lesen, ja. Also als das, die Erzählerin fragt ja auch mal, was ist man eigentlich noch?
Ja.
Also man darf nicht mehr sein, was man bis dahin war. Mhm. Also ich kenne genug Leute, die... sagen wir, bei der Zeitung waren und mit 67 raus mussten und kreuzunglücklich waren, weil die waren nicht ein bisschen schwächer oder dümmer als am Tag davor. Aber mit einem bestimmten Lebensalter musst du raus. Und dann stehst du vor irgendwas und sagst, ja und nun, vielleicht werde ich 90. Ja? Also wenn man mir gesagt hätte, vor 15 Jahren, Frau Maron, jetzt ist mal Schluss, Sie können ja noch Tagebuch schreiben oder was, aber Bücher veröffentlichen geht nicht mehr. Ja, das ist doch furchtbar.
Ja, ja.
Wenn einem eigentlich der Boden weggezogen wird, wenn einem das eigene Leben wie ein Teppich unter den Füßen weggezogen wird.
Ja, ja.
Also darum ging es mir auch.
Das sieht man ja auch als Entwicklung in dem Roman. Also deshalb auch wieder der Verweis auf den, ein bisschen auf diese Zauberberg-Sache, weil aber du als Autorin bist natürlich, hast natürlich eher was dem Kopf dabei vorschwebte, aber also ich fand, das erinnerte mich auch so ein bisschen an diese Zauberberg-Situation, diese Versuchung, der sich die Erzählerin Eva da so ein bisschen gegenüber sieht, ach, es ist doch ganz gemütlich, ich könnte mich einfach gehen lassen. Ne? Also, sie spielt ja mit dem Gedanken, dann ganze Tage damit zu verbringen, dann auf der Chaiselongue zu sein, ihr Glas Weißwein da irgendwie zu süffeln.
Nein, nein, im Garten.
Ne?
In der Natur.
In dem Garten, ja. Genau. Also diese Versuchung, wo sie am Anfang, wo sie sagt, na, das, was ich eigentlich gerade nicht wollte, mich da gehen lassen gewissermaßen, so einem kontemplativen Hinnehmen des Wartens auf den Tod gewissermaßen, da ist ja der Moment, wo es sehr verführerisch wird und dann reißt sie sich ja gewissermaßen wieder zusammen.
Ja, sie misstraut sich ja da auch.
Ja.
Und außerdem ist es Sommer und davon ist ja auch die Rede, was ist eigentlich im Winter?
Ja.
Und das weiß ich aus Erfahrung, im Winter halte ich es auf dem Land nicht aus. Es ist zu dunkel, vor allem zu dunkel und zu kalt. Aber also dann spielt auch die Natur nicht mit. Nicht?
Ja, ja.
Also plötzlich ist alles tot um dich rum und still und kein Vogel und alles Getier, was da sonst dich erfreut. Und gut, also das weiß sie ja auch. Mhm. Und eigentlich will sie wieder raus, aber natürlich hat das auch einen Sog,
ja.
Also so ein Dauerurlaub.
Ja.
Aber die Frage ist, wie lange der Sog anhält.
Genau, und das fand ich eben interessant, so auch als eine Botschaft, wenn man so will, auch des Textes. Es gibt diesen Sog, der erinnerte mich einmal mehr so an die Entscheidung dann eben auch von Hans Castorp im Zauberberg, der ja auch sagt, ich bin ja nur da, du kannst da schon runtergehen. Irgendwann merkte ich, wie gemütlich es ist, sich da gehen zu lassen auf der Terrasse des Sanatoriums und einfach diesen Lebensstil da mitzumachen. Und hier ist es ja so, dass wahrscheinlich alle anderen mehr oder weniger ja auch etwas Ähnliches durchmachen. Und ich fand es interessant zu sehen, dass so viele dann letztlich sich dem verweigern und wieder aufgreifen, was ihr eigentlicher Lebensinhalt vorher war. Das Kabinett aufmachen, Lesezirkel, also sagen wir mal, diese Versuchung des sich gehen lassens dann wieder von sich weisen und entdecken, dass die eigentliche Sinn ihres Lebens dann doch in der Fortsetzung dessen war, was vorher einfach nur als Arbeiten gilt.
Na, was aber zu ihrem Menschsein gehört.
Genau. Wir nehmen ja oft unser Arbeiten wahr als etwas, naja, müsste ich jetzt nicht arbeiten, hätte ich nur Freizeit, ich muss ja das und das machen. Und dann irgendwann stellt man fest, dass das Wesentliche war, was einem wohl, wenn man die Arbeit halbwegs gerne macht jedenfalls,
ja, vor allen Dingen, wenn man die Arbeit eigentlich gerne macht. Also ich gestehe ja jedem zu, der eine Arbeit hat, die ihn nur quält, dass er gerne damit aufhören möchte, das ist ja klar. Und darum finde ich auch immer diese Diskussion um Rente früher oder später, dass Leute, die, weiß ich, Dachdecker oder auch Verkäuferinnen oder also die den ganzen Tag stehen müssen oder den ganzen Tag sitzen, was ja auch furchtbar ist, dass für die das ein anderes Thema ist als für Leute, die arbeiten wie wir oder überhaupt Berufe haben, die sie lieben. Ja?
Ja.
Kann ja auch ein handwerklicher Beruf sein, den man liebt. Und also das kann man, glaube ich, überhaupt nicht so grundsätzlich für alle klären. Das kann man, muss man individuell gestalten können.
Ja.
Und wer arbeiten will, muss arbeiten dürfen, solange er kann. Wenn er nicht mehr kann und es selber noch nicht merkt, dann gut, dann ist klar, dann geht es nicht mehr. Aber eigentlich Leute aus dem Beruf rauszuschubsen, zu sagen, so, Schluss jetzt, ist doch gemein.
Das hat natürlich auch wieder dieses Geschmäckle des Vorschreibenwollens, genau was das Erben betrifft, genau was das Arbeiten betrifft, ne? Dass man sozusagen aus der irgendwie Verantwortung der anderen sozusagen das eigene irgendwie einschränken will. Ne? Das, was wir eben auch hatten als Thema mit dem famosen Satz.
Naja gut, aber wenn es also um die Aufweichung des Rentenalters geht, dann schreien natürlich ganz viele, die in die Rente wollen, gleich wieder laut auf. Also darum müsste es eine flexible Lösung geben.
Oder andere, die sagen, dadurch werden Berufe natürlich oder Posten besetzt, die eigentlich den jungen Menschen zustehen würden oder sowas.
Ich meine, wie die großen Wohnungen.
Es gibt ja, naja, es gibt natürlich Situationen, also im Universitätsleben ist das zum Beispiel so sehr häufig. Es gibt ja da viele Charaktere, die sozusagen den famosen Lehrstuhl dann auch besetzen wollen, bis in gewissermaßen sozusagen tot umfallen. Und es gibt natürlich andere Leute, die dann älter werden und älter werden, als ewiger Assistent bleiben.
Ja, das verstehe ich, aber denen kann man ja trotzdem Forschungsprojekte lassen.
Ja.
Also die müssen ja nicht ihren Lehrstuhl erhalten, aber sie dürfen ja trotzdem weiterarbeiten.
Genau, ne, so Übergangs, ja, sehe ich absolut auch so. Aber sag mal, der Grundgedanke, dass wir eben jetzt nicht dafür gemacht sind, für ein permanentes auf der Chaiselongue liegen, sondern den Sinn unseres Lebens letztlich doch in sinnvoller Arbeit mit oder für andere irgendwie finden. Also diese Erkenntnis, zu der sich ja dann doch einige der Charaktere in dem Buch dann so allmählich hin entwickeln, finde ich, fand ich sehr interessant. Und das erinnert natürlich auch an dieses kurze Lob des Stoizismus, den du ja dem Althistoriker da in den Mund legst. Weil das ist natürlich sehr, sehr stoisch, dieser Gedanke. Pflichterfüllung ist nicht etwas, unter dem wir leiden müssen, sondern im Gegenteil eigentlich das, in dem sich unser Leben erfüllt eigentlich. Ja. Das ist sicherlich auch bewusst eine Verbindung, denke ich mal.
Denke ich auch, ja.
Sehr schön. Nee, toll. Eine Frage, die ich mir dann allerdings auch stellte, ich war einmal mehr, sagen wir mal, in dieser ganzen Zauberberg-Parallel natürlich. Der Zauberberg, der endet ja natürlich 1914 so in dem Brand des Ersten Weltkriegs, so als der Deus Ex Machina, der dann letztlich den Hans Castorp von dieser Versuchung des Versumpfens im Sanatorium dann gewaltsam rausstößt in die Welt einmal mehr. Und hier, der Roman endet ja dann auch für den Leser sehr überraschend und abrupt auf einmal in dem Brand, mehrmals angekündigten Brand, der aber bis dann nie eigentlich stattfindet, des Hauses auf den letzten Seiten, der dann die mehr schlecht als recht gefundene neue Harmonie so des Zusammenlebens dann aufbricht.
Nee, eigentlich nicht. Also es fängt vorher an zu zerbröseln. Amadeus stirbt.
Ja.
Gerlinde holt den großen Tisch.
Mhm,
also der Tisch,
ja,
der sie ja
die Gemeinschaft symbolisiert.
Ja. Und da eigentlich ist ja klar, also war mir klar,
ja,
es geht zum Ende zu.
Mhm.
Und dann kommt der Brand. Also gut, sie feiern noch Silvester mit dem ganzen Dorf auf dem Dorfplatz und stoßen auf das Jahr 2020 an. Die Leute erzählen noch ihre Pläne, die sie haben. Die eine fängt an, will anfangen zu studieren, der andere einen Führerschein machen und verreisen. Und überhaupt, Reisepläne sind geschmiedet, Zeltplätze schon bestellt,
mhm,
auf 2020 und jeder weiß, daraus wird nichts.
Ja.
So. Und es ist ja auch ein Zeichen des Niedergangs, also der angekündigte Niedergang. Und dann brennt das Haus. Und eigentlich, also als Notre Dame brennt, wollen sie alle, dass es nicht einfach nur Fahrlässigkeit war. Ja?
Mhm.
Das sollte, das muss den Sinn, ja, haben, zumal man ja weiß, 1000 Kirchen werden geschändet in Frankreich im Jahr. Und es sollte dann eben ein Anschlag sein oder was, also es sollte, mhm, was Richtiges sein und nicht einfach nur menschliches Versagen. Aber das Haus brennt auch nur ab durch Fahrlässigkeit.
Ja.
Die Kinder gehen mit den Wunderkerzen und oben steht brennbares Zeug auf dem Dachboden. Also reine Fahrlässigkeit. Ja.
Ist auch wieder ein netter Spiegeleffekt mit Notre Dame. Ist dann eine gewisse Form der Antwort letztlich auf die Frage nach der Sinnsuche und der Sinnhaftigkeit, ne, unserer Existenz.
Ja, das ist und ja wie auch, gehen wir denn um mit dem, was wert und teuer ist?
Ja, ganz genau. Also auch ein wichtiger Aspekt, der ja auch eines der wichtigen Motive des Romans ist, was steht letztlich hinter dem, was geschieht? Ist es Zufall? Ist es Gott? Also das ist.
Und irgendwann sagst du auch mal, dass das Buch auch ein bisschen ziemlich komisch ist, ja?
Okay, danke jedenfalls den Zuhörern schon mal für ihre Treue. Vielen Dank, Monika Maron, für das schöne Gespräch. Bleiben Sie uns treu, klicken Sie weiter durch den Sandwirt-Televisor und bis sehr bald.